Deine Professur lautet ja Projektentwicklung und Stadtökonomie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bauwirtschaft und Projektentwicklung. Aber ich habe sie Architektur, Stadtökonomie genannt. Und da steckt natürlich die Stadtökonomie drin, genau. Sozusagen offiziell heißt sie Bauwirtschaft und Projektentwicklung. Und genannt habe ich sie zusätzlich Architektur, Stadtökonomie, damit die Stadtökonomie und Bauökonomie stärker darin vertreten ist.
Weil wir von ATTAC als globalisierungskritisches Netzwerk interessieren uns halt besonders für die Ökonomie und hier natürlich dann jetzt bei dir auch fürs Wohnen und auch für die Daseinsvorsorge. Und was versteht man unter Stadtökonomie oder was muss ich mir darunter vorstellen?
In dem Titel von meinem Fachgebiet habe ich es an sich getrennt, weil ich die politische Ökonomie oder eine kritische Ökonomie in Bezug auf Stadt und Stadtplanung, Stadtentwicklung, aber eben auch auf die Architektur, das Wohnen beziehe. Aber man könnte natürlich, wenn man es zusammenfasst als Stadtökonomie, die Frage eines Wirtschaftens, eines städtischen, also sozusagen der Idee von Wirtschaft im städtischen Bereich, im Stadtleben denken. Und da geht es mir darum, dass wir Wirtschaft nicht nur verstehen als große Finanzwirtschaft, sondern eben über solidarisches Wirtschaften sprechen, über feministische Wirtschaftsformen, über gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen, dass wir Wirtschaften tatsächlich als das verstehen, was im Grunde alle von uns auch ständig tun, nämlich an der Stadt, an unserem gemeinschaftlichen Leben zu arbeiten, Geschäfte am Laufen zu halten, einander Jobs zu geben, solidarisch, unterstützend, organisiert zu sein. All das ist auch Wirtschaften. Und was mich diesbezüglich sehr interessiert, ist, dass es in der Geschichte deutscher Städte immer wieder Ideen zum Beispiel von sozialer Wirtschaftlichkeit gab. Zum Beispiel vor 100 Jahren im neuen Frankfurt. Die Frage danach, wie kann Stadtentwicklung, damals auch riesige Wohnungsnot, viele Menschen die Wohnung gesucht haben, wie kann die Bauwirtschaft, die damals natürlich auch viel Wohnraum geschaffen hat, sozialwirtschaftlich organisiert sein und damit eigentlich einem Sozialwohl eher entsprechend dienen als einer privatwirtschaftlichen Spekulation, wenn man so will.
Dann wollte ich mal zu deinem Leerstandsregister kommen, weil du hast es ja genannt, ein Geschenk an die Stadt in der Veranstaltung. Und kannst du mal kurz beschreiben, was so die Intentionen und die Ergebnisse waren?
Also wir haben uns seit Beginn der Zeit, die wir hier sind, an der Uni Kassel mit dem Leerstand von Kassel auseinandergesetzt. Wir würden das auch in einer anderen Stadt machen, wenn die Uni in einer anderen Stadt wäre, weil es nicht nur Kassel betrifft. Fast alle Städte in guten Lagen, dann haben wir natürlich auch noch den Leerstand in nicht gut angebundenen Lagen, aber ob gut angebunden oder eben vielleicht sozusagen öffentlich, verkehrstechnisch nicht gut angebunden. Es gibt überall Leerstand. Das ist schon mal die erste Absurdität. Insofern gibt es auch Leerstand in Kassel. Und wir haben mit Studierenden sehr strukturiert in Seminaren, aber auch in der Vorlesung und auch in Studios. Das ist dort, wo die Studierenden entwerfen und Vorschläge machen, Leerstand zum Beispiel wirklich umzubauen, umzunutzen. Relativ durchgängig ganz Kassel begangen und einmal nur dokumentiert offensichtlichen Leerstand. Das heißt, es ist jetzt mal niemand detektivisch in Häuser reingegangen und hat gesucht nach leerstehenden Wohnungen. Darum geht es überhaupt nicht. Und uns geht es auch überhaupt nicht darum, herauszufinden, wer lässt hier leer stehen. Sondern es geht uns strukturell darum zu verstehen, wie kann es sein, dass in einer Zeit, in der so viele Menschen darüber zu Recht verärgert sind, dass sie kaum bezahlbaren Wohnraum finden, dass wir immer mehr Menschen sehen, die vielleicht in Kassel weniger als in anderen Städten wie Frankfurt oder Berlin, aber auch hier können wir davor nicht wegschauen, die wirklich gar keine Wohnung finden und gleichzeitig so viel Raum leer steht. Und das offensichtlich. Und wenn man einmal beginnt, das wirklich zu suchen, sieht man fast nur noch Leerstand. Also man braucht auch die Sensibilisierung dafür. Und das ist auch interessant. In dem Moment, wo wir zum Beispiel Studierende darauf aufmerksam machen, kriegen sie ein ganz anderes Sensorium für die Stadt und für dieses Bewusstwerden darüber, wie oft ich eigentlich an einem Erdgeschosslokal vorbeigehe, das nicht offen ist, das nicht genutzt wird. Wie oft ich ein ganzes Haus sehe, das offensichtlich leer steht. Und dann gibt es ja den Leerstandsmelder. Das ist ein sehr schönes Instrument, also ein gratis Bottom-up von allen nutzbare Internetseite, wo man eben Leerstand melden kann. Den gibt es schon seit Jahren. Und das ist interessant für uns, weil man da eigentlich nachschauen kann, wenn man ein Objekt sieht, kann man in diesen Melder reinschauen. Man sollte ihn auch weiter pflegen. Man kann dann reinschauen und merkt dann, der ist ja vor 10 Jahren, ist das Haus auch schon gemeldet worden. Wie lang zum Teil auch Häuser tatsächlich leer stehen. Und was wir jetzt gerade machen, um das abzuschließen, wir haben also diese Verortung und eine Liste gemacht, eine sehr, sehr, sehr lange Liste mit sehr vielen Objekten. Wir haben aber auch dazu recherchiert, Objekte, die jeder kennt, die in den Medien waren, über die kann man ja auch sprechen. Also was ohnehin medial bekannt ist, diese großen Leerstände, über die seit Jahren diskutiert wird. Und haben die, die nicht so medial bekannt sind, auch berechnet. Wir können ja als architekturschaffende Stadtplanerinnen gut Flächen schätzen, Flächen berechnen. Wir haben auch runtergerechnet von Bruttogrundfläche, also von der Gesamtfläche, die ein Haus wahrscheinlich hat, wie viel tatsächlich dafür zum Beispiel Wohnnutzfläche sein könnte, wie viele andere Flächen notwendig wären, und haben mal sehr konservativ gerechnet, weil wir gar nicht wissen, den ganzen grauen Leerstand, den ganzen nicht entdeckten Leerstand, dass jedenfalls so um die 2500 Wohnungen, a 60 Quadratmeter, in den vielen verschiedenen Leerstandsflächen möglich wären. Muss man dazu sagen, müsste man schon umbauen. Ne? Umbauen, umwidmen und so weiter. Warum wir das aber machen, ist, jede grüne Wiese muss man auch umwidmen und umbauen, wenn man so will. Auf jeder grünen Wiese muss man auch bauen, und es ist auch ein langer Prozess. Das heißt, uns ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, auf unsere These, die neue oder die Stadt, die wir noch brauchen, ist schon gebaut. Wir müssen Raum umverteilen und nutzen. Und wenn ich sage, es ist ein Geschenk an die Stadt, dann ist es das, weil es, glaube ich, eigentlich die Aufgabe einer Stadt wäre, ein Wissen darüber zu haben, wie viel Leerstand es in der Stadt gibt. Das haben wir damit angestochen. Das müsste man noch wirklich fertig machen. Aber es ist auch natürlich nicht nur ein tolles Geschenk, weil es ist auch eine Aufgabe. Und als Aufgabe kann es gut sein, dass man sich auch nicht so freut, weil das Schwierigste für eine Stadt ist, und jetzt nehme ich die Stadt in Schutz, dass sie zum Teil Instrumente hat dagegen, aber zu einem großen Teil auch abhängig davon ist, dass Landesgesetze oder auch auf Bundesebene bis hin zur EU, dass tatsächlich das Problem auch erkannt wird und ebenfalls Grundlagen geschaffen werden, damit eine Stadt agieren kann. Das Problem in Kassel ist, dass Kassel, obwohl jetzt ganz viele, die zuhören, widersprechen werden, offiziell keine Stadt ist mit angespanntem Wohnungsmarkt. Das muss man nämlich sein, damit manche Gesetze greifen, unter anderem das Leerstandsverbotsgesetz, das jetzt gerade in Hessen in Kraft gesetzt worden ist, endlich wieder, zwar relativ zahnlos, ein zahnloser Tiger, wie meine Studierenden sagen, die es intensiv analysiert haben, aber doch ein Schritt. Aber, wie gesagt, dafür muss eine Stadt mit angespanntem Wohnungsmarkt sein. Ein bisschen absurd, man müsste sozusagen hoffen, dass eine Stadt möglichst den Bach runtergeht, was den Wohnungsmarkt betrifft, damit man endlich was tun kann. Auch das ist eine absurde Konstellation, gegen die man ebenfalls eigentlich nicht nur protestieren müsste, sondern das wäre eine weitere Aufgabe, die wir uns auch schon aufgeschrieben haben, uns wirklich anzuschauen, halt, wer bestimmt denn hier eigentlich, was angespannter Wohnungsmarkt ist? Wie wird das definiert? Wo kommt dann diese Zuschreibung her? Ja, auf jeden Fall, es ist eine große Aufgabe, und ich will aber jetzt wieder Mut machen. Kassel ist nicht die einzige Stadt, die das betrifft. Es ist europaweit im Moment das große Thema. Es gibt große Forschungsprojekte dazu, große Tagungen, Diskussionen, Texte, Bücher werden geschrieben. Wöchentlich kriegen wir Einladungen, um bei Podiumsveranstaltungen oder Vorträge auch zu halten, auch über unsere Arbeit. Das heißt, das ist so heiß das Eisen, dass es gar nicht sein kann, dass wir das nicht angehen. Und insofern hoffe ich, dass es auch in Kassel gut, also dass das aufgegriffen ist. Die Frage ist tatsächlich auch, wie kann die Stadt einen Griff da kriegen. Und da ist halt das riesige, große Thema, wie immer, die Eigentumsverhältnisse. Am Ende der Tage ist es trotzdem eine Frage, wem gehört er, der Leerstand. Und da haben wir jetzt dieses Semester begonnen, damit zu sagen, okay, wo wir jedenfalls anfangen müssen, ist mit dem Leerstand, der in öffentlichem Eigentum ist. Weil selbst den gibt es. Und wenn nicht mal dort gelingt, dass der genutzt wird. Wie soll man dann überhaupt ans Privateigentum appellieren oder Druck aufbauen oder gesetzlich einwirken und eigentlich dort zu beginnen, wo ich sage, wo es offensichtlich ist, wo es unser aller Gemeinwohlinteresse sein müsste, und aus dem heraus aber dann sehr wohl nicht Stopp zu machen vor der Verpflichtung des Eigentums. Deutschland hat es im Grundgesetz geschrieben, Eigentum verpflichtet. Wir Österreicherinnen sind eigentlich neidisch auf diese klare Aussage, die man in Österreich gerne suchen würde. Man muss aber sie wirklich wirksam machen.
Noch eine Zusatzfrage. Wie war denn die Resonanz von der Stadtverwaltung auf diese Leerstandsregister?
Also ich glaube, es ist schon als wichtig anerkannt worden und auch als vielleicht deutlicher, als es ohnehin ja. Man sieht es ja schon in der Stadt. Man sieht ja schon, dass man an vielen Flächen vorbeigeht, die auch belebt sein könnten. Das Problem bei Leerstand ist natürlich, dass ich weiter Grünflächen und am Stadtrand weiter aufschließe, versiegle etc. Wir wissen, wir müssten längst entsiegeln statt versiegeln, wenn wir uns vor großen Unwettern, Überschwemmungen etc. schützen wollten. Wir brauchen Agrarflächen gesichert etc. Das alles ist bekannt. Aber es ist natürlich auch bekannt und vielleicht noch viel zu wenig diskutiert, dass es auch eine wirkliche Verschlechterung der Qualität des urbanen Raums mit sich bringt. Es ist nicht lustig, neben Leerstand vorbeizugehen. Es ist nicht schön, wenn Nahversorger nicht wieder reaktiviert werden. Es ist auch nicht gut, wenn ich im Prinzip die 15 Minuten Stadt, die weltweit versucht wird, zu errichten, dass ich in 15 Minuten von meinem Wohnraum die möglichst, die dringlichsten Nahversorgungen zu Fuß in der Nähe habe. Das ist aber nicht möglich, wenn gleichzeitig, und auf diesen Punkt wollte ich noch kommen, wenn eigentlich vor allem spekulativ Leerstand produziert wird. Es gibt ja verschiedene Formen von Leerstand. Es gibt funktionalen Leerstand, dass eben etwas dysfunktional geworden ist, dass es das Geld nicht gibt, dass man das aktiviert. Da müsste man sagen, Leute, wenn es das Geld nicht gibt, vielleicht kann man es in eine größere Gesellschaft, einen Raum in eine größere Gesellschaft oder eine Genossenschaft einschreiben und dann gibt es vielleicht ein größeres Budget, eine größere Möglichkeit, auch Gelder zu akquirieren, um dann wieder was entwickeln zu lassen. Also es sollte auch grundsätzlich kein Grund sein, wenn ein einzelner Eigentümer die Kraft nicht hat, etwas zu entwickeln, dann müsste man vielleicht auf die Kraft der Gemeinschaft setzen und dann eben schauen, dass man diese Räume in größere Verbünde reinbringt, wo man dann entsprechend strategisch besser entwickeln kann. Das machen wir jetzt tatsächlich mit der Stadt Göttingen. Das ist ein Forschungsprojekt, das wir jetzt konkret beginnen, wo wir sehr viel Geld aufgestellt haben, damit wir mit der Stadt Göttingen, der Wohnraumagentur und einem Verein dort für Altenarbeit in Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen reingehen, ganz konkret. Das ist ein Reallabor, also das heißt, wir setzen das ganz konkret um und haben eine große Förderung dafür gekriegt, unsere Idee, aus Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen kollektive Wohn-, Finanzierungs- und Betriebsformen zu entwickeln, auf das wir eigentlich auch diesen verdeckten Leerstand in Einfamilienhäusern, wo oftmals natürlich immer noch jemand wohnt, aber eine Person auf sehr, sehr viel Fläche, oftmals auch einsam, oftmals gar nicht in der Möglichkeit, Kraft hier auch noch was zu entwickeln, geschweige denn vielleicht noch zu schauen, dass noch jemand einzieht, dort eine doppelte, hoffentlich Win-Win-Situation hinzukriegen, zu sagen, wir suchen konkret Siedlungen, wo Menschen willig sind zu sagen, solange meine Wohnsicherheit gegeben ist, solange ich gesichert wohnen kann, und das ist die Basis von jedem Projekt, verbinde ich mein Haus, mein Einfamilienhaus mit anderen, vielleicht zu einer Genossenschaft, zu einer Form von Mietshaus-Syndikatsstruktur. Wir suchen nach einer Betriebsform und nach einer Verwaltungsform und gleichzeitig nach alternativen Finanzierungsformen, um dort mehr Wohnraum für mehr Menschen zu schaffen, intergenerational, mehr Qualität und eigentlich durch die Gemeinschaft ein besseres, dichteres, angenehmeres, mit mehr Qualitäten Wohnumfeld zu schaffen, als es durch die Vereinzelung jeder einzelnen Eigentumsstruktur möglich ist. Und da ist die Idee, dass wir das in 5 Jahren wirklich umgesetzt haben, also das aufgebaut haben und als Pilotprojekt auch dokumentiert haben, wie es auch andere Gemeinden, Kommunen mit angehen könnten.
Das ist ja nicht meine nächste Frage schon beantwortet.
Welche?
Nach dem Login.
Das ist Login, genau. Ja. Also erklären wir das kurz. Es gibt verschiedene Begriffe dafür, dass oftmals Menschen in Wohnraum wohnen, weil sie da vor langer Zeit eingezogen sind, der mit der Zeit eigentlich im Verhältnis zu groß geworden ist. Ne? Weil man vielleicht mit einer Familie, mit Kindern wo einzieht, alle sind ausgezogen oder im schlimmsten Fall jemand ist gestorben, man ist alleine auf 100, 150 Quadratmeter und bleibt aber da jetzt nicht auf boshafte Art und Weise, sondern weil man eigentlich gar nicht umziehen kann. Entweder weil man physisch, weil man emotional so an den Ort gebunden ist. Und das Allerschlimmste ist aber, weil man, wenn man was Kleineres suchen würde, dafür mehr zahlen würde als auf die Fläche, die ich vor längerer Zeit entweder gekauft oder gemietet habe. Das ist vollkommen absurd, aber davon gibt es unendlich viele Fälle. Also beinahe in jeder Diskussion, die wir öffentlich führen, gibt es immer wieder diese Wortmeldungen. Und genau dort reinzugehen und zu sagen, man unterstützt die Menschen darin. Es geht vor allem darum, diese Wohnsicherheit zu behalten, dass es nicht teurer wird und dass man stabil weiter wohnen kann in einer Umgebung, die man mag. Und gerne würden manche dieser Menschen etwas davon abgeben. Das ist ja auch total belastend. Will ich ständig 150 Quadratmeter reinigen müssen, darauf achten müssen, heizen müssen, was immer. Und gleichzeitig ist aber auch verständlich, dass jede einzelne Person jetzt nicht die unternehmerische Kraft und Energie hat zu sagen, so, jetzt machen wir da eine intergenerationale WG draus und verknüpfen das mit und wo braucht sie das Geld und all das. Und das wollen wir gerne, dass wir da Strukturen entwickeln, wo das abgenommen wird den Menschen und gleichzeitig aber die Menschen wiederum ihr Eigentum in eine gemeinschaftliche Struktur einschreiben, damit dann auch aus diesem Gemeinschaftlichen heraus diese unternehmerische Kraft erzeugt werden kann.
Das war selbst in meiner Wohnungsbaugenossenschaft schwer zu vermitteln, dem Vorstand zu vermitteln.
Und zwar?
Ja, wir müssen ja Einkommen erzielen.
Ich verstehe. Also nicht, dass die Gemeinschaft stark ist, das nicht, das weiß man in einer Genossenschaft, aber Einkommen erzielen im Sinn von, wie viel muss reinkommen?
Ja.
Das ist die große Frage im Wohnen. Ne? Wie viel muss retour kommen, damit wieder saniert werden, damit man einen Puffer hat, um weiter tätig zu sein und gleichzeitig, wie viel ist zu viel? Und wie seid ihr auf einen grünen Zweig kommen?
Um mal Fachgespräch zu machen, ja? Meine Genossenschaft hatte nicht genug Geld. Es war jedes Jahr zu viel über, weil die Arbeitskapazitäten für Renovierung und Modernisierung gar nicht da waren.
Mhm.
Und wir bekommen jedes Jahr 4% Dividende.
Aber es wird nicht saniert?
Nee, weil es gibt einen Rückstand.
Okay, ja, das ist eine große Frage, wer die Sanierungen zahlen soll. Das ist ja die große Sorge vor Sanierungen, diese Modernisierungsumlage. Und da finde ich eigentlich das österreichische Gemeinnützigkeitsprinzip sehr gut, weil dort in der Miete ein Sanierungsbeitrag. Du hast sozusagen die Miete aufgeschlüsselt in das, was tatsächlich als Miete für die Verwaltung der Struktur, aber es ist auch ein Sanierungsbeitrag schon mit drin. Mhm. Der muss zurückgelegt werden für Sanierung und sammelt sich über die Jahre eben an, um dann letztlich zweckgebunden in Sanierung übertragen werden zu müssen. Und wenn man das in Miete wirklich deutlich macht, wofür in Miete und Betriebskosten eigentlich bezahlt wird, dann kann man auch ganz gut ablesen, und auch gesetzlich sicherstellt, dass eben diese Beiträge dann dafür auch verwendet werden, dann kann man das eigentlich ganz gut berechnen. In welchem Rhythmus müssen Häuser saniert werden? Und wenn wir sagen, das ist in einem 25-30-Jahre-Rhythmus, dann müsste das eigentlich sehr, sehr gut gelingen, dass Mieten nicht exorbitant steigen müssen. Mieten müssen niemals exorbitant erhöht werden. Ganz im Gegenteil, eigentlich könnten im Laufe der Zeit eines Alters eines Hauses Mieten eigentlich sinken. Weil ja das, was ins Haus reingesteckt worden ist, das Geld ja auch der Kredit abbezahlt wird über die Miete. Das heißt, wenn sie nicht sinken, dann steigt auch eigentlich schon dieser Differenzbetrag, was ich gerne Solidaritätsbetrag nenne, der im Grunde eben gesichert werden könnte dafür, dass in dem Haus dann wieder qualitätsverbessernde Maßnahmen stattfinden. Wenn natürlich HauseigentümerInnen oder große Vereine, Konzerne vor allem quasi mit dem Wohnen anderer Menschen groß Profit machen wollen, dann schaut das ganz anders aus, weil dann wird nichts zurückgehalten, sondern ganz im Gegenteil, dann wird versucht, diese Differenz möglichst groß zu ziehen und das auch möglichst eins zu eins abzuholen. Und da muss man eigentlich ansetzen. Es wird auf jeden Fall möglich sein, dass innerhalb der Miete auch für Sanierungen und für Verbesserungen der Häuser, für Dämmungen etc. so ein Anteil drin ist, der dann auch tatsächlich darin umgesetzt wird.
Dann wollte ich mal zum, wie es im Volksmund so schön heißt, zum Betongold kommen. Was gibt es denn noch für Mietpreistreiber?
Mietpreistreiber, die Gier. Leute, wenn wir irgendwie die Gier etwas, habt ihr da ein Geheimrezept? Wie kann es sein, dass das Eigentum von Wohnraum, und ich habe das oft erlebt, dass mir Eigentümer sagen, ja, ich muss ja Miete erhöhen. Frage ich, warum muss das eigentlich? Gibt es einen konkreten Grund? Aber Miete muss doch erhöht werden. Sage ich, nee, eigentlich müsste das nicht sein. Dann gibt es aber plötzlich ein Argument, naja, mein Steuerberater sagt mir, ich sollte es erhöhen, ansonsten mache ich es nur aus Liebhaberei. Dann muss ich sagen, da müsste man genau dort ansetzen, zu sagen, es soll Wohnen überhaupt in einer Struktur eingebettet sein, wo es darum geht, Gewinn zu machen. Da könnte man, müsste man es schon rausholen. Deswegen stehe ich sehr auf Modelle, die die Gemeinnützigkeit, das Gemeinwohl so eingeschrieben haben, dass sie auch sowohl steuerlich, finanztechnisch, einkommenstechnisch anders funktionieren. Dort müsste man Wohnen hinbringen. Wohnen ist aber was anderes als Schuhverkauf. Wir brauchen zwar auch alle Schuhe, aber da gibt es unterschiedliche Formen. Vielleicht sollte es aber auch eine Mindestversorgung von Schuhen auch für jeden gewährleistet sein. So wie eine Mindestversorgung von Wohnraum für jeden gewährleistet sein sollte. Und dann könnte es ja auch eine progressive Umverteilung geben. Es gab zum Beispiel im Roten Wien, das ist, womit ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe und auch meine Dissertation dazu geschrieben habe, das ist die Zeit zwischen den Weltkriegen, also zwischen Weltkrieg I und II in Wien, 1920er, 1930er Jahre. Das nannte man das Rote Wien, ein sehr sozialdemokratisch motiviertes damals Wohnbauprojekt, wo sehr viel der Basis, warum heute Wien immer noch so als die Vorzeigestadt, wenn es um sozialen, kommunalen, gemeinwohlorientierten Wohnraum geht, wo vieles davon entstanden ist. Und im Roten Wien gab es eine sogenannte Wohnbausteuer. Und diese Wohnbausteuer hat im Grunde auf wenig Wohnfläche, auf eine gewisse Größe von Wohnfläche, quasi Nullsteuern eingehoben. Und je mehr luxuriöse Wohnsteuer, desto progressiv mehr Umverteilungssteuer. Das heißt, das ist eigentlich fast so wie ein Modell zu sagen, jeder hat mal ein bedingungsloses Recht auf Wohnraum. Also das wurde damals nicht so genannt und auch so nicht eingesetzt, aber es könnte man als Utopie sich vorstellen. So wie wir über bedingungsloses Grundeinkommen zu Recht diskutieren, könnte man auch über ein bedingungsloses Recht auf Wohnen sprechen. Und wer mehr, immer mehr davon hat, aber nicht für seine eigenen Zwecke anhäuft, das wird dann progressiv versteuert. Und was im Roten Wien spannend war, ist, diese sogenannte Wohnbausteuer wurde dann wieder zweckgebunden eingesetzt, um weiteren kommunalen, damals Arbeiterinnenwohnbau zu errichten, der dann sehr, sehr günstig in der Miete an Arbeiter und Arbeiterinnen im damaligen Roten Wien vermietet worden ist. Und diese Steuer, diese progressiv umverteilende Steuer, wurde nicht nur damals, das kann jetzt Kassel nicht machen, Kassel kann keine Steuern entwickeln, ja, aber konnte Wien damals und auch als weil es eine Steuerhoheit hatte. Aber was toll daran ist, ist, dass diese Steuer nicht nur umgesetzt wurde, sondern damals auch mit großen roten Buchstaben auf die Fassaden der Häuser, die damit errichtet worden sind, ist diese Steuer draufgeschrieben worden. Und das ist bis heute zu lesen. Die sind immer schön gereinigt worden und saniert worden. Das heißt, auf diesen großen Wohnbauten, 64.000 Wohnungen wurden damals errichtet, steht bis heute errichtet von der Stadt Wien in den Jahren so und so aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Und das finde ich ja ganz großartig, dass ich sage, natürlich brauchen wir auch eine Finanzierung, auch heute, dafür, dass wir Häuser sanieren, vielleicht Leerstände aufkaufen, die umnutzen können etc. Und die einzuführen, umzusetzen und dann aber der Bevölkerung der Welt deutlich zu machen, wofür wir sie verwenden, dass sie Sinn macht. Ja? Wenn wir heute über Vermögenssteuern sprechen, über Erbschaftssteuern, über CO2-Steuern, was immer, dann wird das immer so verdrucks gemacht. Ne? So, oh, nur nicht den Leuten was wegnehmen. Aber zu erklären, warum braucht es das und was könnte man damit Sinnvolles machen und das Sinnvolle dann auch noch damit zu beschriften, das ist ja schon wirklich fast so eine 1-1-Aktion, Aber ich würde das toll finden, wenn wir heute demokratisch überlegen, gemeinsam, was soll, welche Form von Finanzierungsstruktur, welche Form von Umverteilung, Steuerabgaben, was immer, soll denn auf den Fassaden der zukünftigen Häuser, die vielleicht mal leer gestanden sind, stehen, die reaktiviert und umgenutzt worden sind und jetzt wieder zur Nutzung gekommen sind. Wäre doch schön, oder? Ja. Und das finde ich ganz schön, das versuchen wir ja auch am Fachgebiet, in unserer Lehre, dass wir sagen, wir können auch viel aus der Geschichte lernen. Dort in meinem Regal steht ein Buch, das ist die Geschichte der sozialen Ideen Deutschlands. Es ist 10 cm dick. Das ist ein fettes Buch, das sagt, es gibt einfach so viele soziale Ideen in Deutschland, in Österreich, in der Welt. Manche sind verschütt gegangen, man hat sie vergessen, andere sind noch da. Und da darauf zurückzugreifen und nicht eins zu eins zu sagen, ja super, da ist eine coole Idee aus den 90er Jahren, die nehme ich. Nein, wir müssen sie auch irgendwie kritisch erben. Ne? Manches davon will man vielleicht auch nicht mehr in der genau der Form. Wir müssen auch über die neuen aktuellen Themen sprechen, Raumanforderungen, Verteilungsfragen etc. Aber es sollte uns Mut machen, dass es so viele Ideen gab und gibt und auch aktiviert werden könnten.
Genau, das ist nötig für die Hoffnungsgeschichten eigentlich auch, vor allen Dingen in der Klimadebatte.
Auch da, weil gerade das eigentlich im Moment so ein Backlash hat. Ne? Also wie viel davon jetzt gerade wieder verloren geht, wo wir dachten, wir waren schon weiter.
Zum letzten Punkt, nochmal zu den Mietnebenkosten. Das ist ja die Wärmewende, die uns bevorsteht, weil das kommt ja von ganz oben, vom Gebäudeenergiegesetz. Und das ist ja runtergebrochen bis auf Kassel. Kassel macht ja auch einen Plan für die Wärmewende. Und das treibt natürlich auch die Nebenkosten. Ob nun privat oder auch gemeinschaftlich. Gibt es da auch solidarische Modelle?
Naja, es gibt Energiegenossenschaften mit Erdwärme, Luftwärmepumpe. Es gibt natürlich die Fernwärme. Ich glaube, in vielen Städten die Frage ist immer, wenn ich mich in ein System reinbegebe, habe ich dann noch eine Mitsprache oder gibt es eine Möglichkeit, dass man an der Preisgestaltung und an dem, wie sich das entwickelt, weiter mit interagieren kann. Das größte Problem ist ja, wenn wir das Gefühl haben, wir sind dem total ausgeliefert. Ich glaube, wir sollten uns überlegen, wie kommen wir wohin, wo wir selbstbestimmt oder mitbestimmter, nicht ausgeliefert einer Preisgestaltung, aber solidarisch oder zumindest kommunal, gemeinschaftlich und nicht privatwirtschaftlich. Das größte Problem wäre, wenn wir uns ausliefern einer privatwirtschaftlich profitorientierten Struktur. Deswegen ist alles, was irgendwie solidarisch, genossenschaftlich, kommunal, kollektiv, ist sicherlich wichtig. Aber ich weiß von den Sorgen von Leuten, die sagen, wenn ich mich an die Fernwärme anschließe, dann bin ich dort gefangen und kann es nicht mitgestalten. Das muss man wirklich auf einer demokratischen und politischen Ebene diskutieren. Fernwärme auch, ist immer die Frage, auch womit wird sie eigentlich tatsächlich gestaltet? Ist sie tatsächlich ökologisch oder ist sie nicht doch mit Gas und so weiter? Und die ganzen Fragen, woher kommt die Energie? Und die andere Frage aber auch der Verteilung. Aber grundsätzlich sollten wir darauf achten, dass wir, was immer wir zahlen fürs Wohnen, fürs Heizen, steuerlich oder so weiter, dass die Dinge reingehen in die Gemeinschaft und in das, dass andere es auch warm haben. Man könnte auch solidarische Modelle entwickeln, wo man schaut, wer wenig hat, zahlt weniger, wer mehr hat, kann mehr zahlen, aber das Zahlen und das, was reingeht, sollte in eine Struktur gehen, die wiederum sicherstellt, dass gemeinnützig, gesellschaftlich das weiterverteilt werden kann. Aber natürlich, es müssen die Häuser auch warm sein, gedämmt sein. Wir brauchen, das meine ich auch damit, haben wir gerade gesagt, man darf nicht locker lassen, dass wir hier das Ökologische und das Soziale nicht voneinander trennen. Das hängt so miteinander zusammen und da geht es nicht nur um Wärme, es wird auch in Zukunft darum gehen, wem wird es zu heiß im Sommer. Wer hat einen Garten, großen Gartenkühler bis hin zu Klimaanlage, was wir übrigens auch wirklich verhindern sollten. Klimaanlagen machen es noch heißer, in Summe. Das heißt, in allen Wohngebieten, dass wir darauf achten und auch gemeinsam die Städte so umbauen, dass sie gut durchlüftet sind, dass sie auch kühlend sind, dass die Böden entsiegelt sind. Weiter versiegeln bringt uns da auch immer weiter in eine Überhitzung der Städte rein. Und insofern hängt das alles miteinander zusammen. Und am Ende wird es sicher auch darum gehen, wenn wir das im ganz großen Blick haben, dass wir uns alle ein bisschen überlegen, also jetzt vor allem die von uns, die privilegierter sind, die mehr Fläche haben, die mehr Raum haben, auf wessen Kosten wir da eigentlich im ganz Großen auch heizen oder auch die Flächen benutzen und das auch im größeren Maßstab mit dem globalen Süden zusammendenken, mit den Leuten, die wirklich aus ihren Ländern flüchten müssen, weil dort absolute Vertrocknung passiert, die Böden nicht mehr nutzbar sind etc. Das hat ja riesige globale Auswirkungen und würde ich sagen, gibt uns auch die Verantwortung genau deswegen auch darauf zu achten, dass die Menschen auch wiederum Zuflucht finden.
Dankeschön für das Gespräch.
Gerne. Ja, danke auch für das Gespräch.